ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Ah, Mist. Leider die falsche Sendung und der falsche Moderator. Aber dennoch, das war mal richtig, richtig gut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen. Fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 30. Oktober 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist Manfred Hohmann. Ja, herzlich willkommen zur 36. Folge des Nun mal deutlich Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, wir bekommen auch wieder eine gute Dynamik, eine positive Dynamik in diesem Podcast. Denn die letzte Folge wurde nicht ganz so oft downgeloadet. Das hatte ich auch schon zum Start der zweiten Staffel. Da hat sich die erste Folge auch sehr schwer getan. Am Ende hatte der Nun mal deutlich Podcast so viele Hörer wie noch nie. Aber ich glaube, man muss doch wieder zu Beginn einer Staffel immer darauf aufmerksam machen, hallo, wir sind wieder da, öffnet euren Podcatcher, hört euch die neue Folge an, seid ab jetzt wieder jede Woche mit dabei. Also ich bin da ein bisschen auch auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bitte sagt es auch in eurem Bekanntenkreis weiter, in eurem Freundeskreis, in eurem Berufskreis, dass es jetzt weitergeht mit diesem Podcast. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Wer diesen Podcast noch gar nicht kennt, der sollte mal auf die Homepage gehen, nunmaldeutlich.de. Da findet man alle Informationen, da findet man auch diverse Links zu Podcatchern, wo man diesen Podcast findet. Ihr wisst ja, ne, diesen Podcast kann man eigentlich überall da downloaden, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesem Podcast einen wirklichen großen Gefallen tun wollt, dann schreibt eine Rezension und lasst ein paar Sterne da. Das macht ihr am besten auf der Apple Podcast Seite. Ne? Damals iTunes, heute Apple Podcast. Das ist so die Mother of Podcasts. Das ist so die absolute Homebase. Und wenn ihr einen Apple Account haben solltet, dann wäre es ganz toll, wenn ihr da mal eine Rezension schreibt und diesem Podcast ein paar Sterne gebt. Denn dann wird man in der Podcast-Welt, je besser das Ranking ist und je mehr Menschen da mitgemacht haben, desto schneller ist man auch zu finden. Da würdet ihr mir wirklich eine große Freude bereiten. Und ich hoffe, ich bereite euch heute eine große Freude, denn ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sendung. Und wie immer beginnt sie erst einmal mit dem Rückblick auf die jetzt zu Ende gehende 44. Kalenderwoche. Ja, na klar. Das Thema, das uns am meisten beschäftigt hat in dieser Woche, war natürlich das Treffen der Bundesregierung mit den 16 Landesregierungen und dann der Beschluss, Deutschland wieder ab kommendem Montag herunterzufahren und in einen sogenannten Lockdown-Light zu schicken. Wie ich das finde, wie das einzuordnen ist, darüber diskutiere ich jetzt gleich mit meinem heutigen Podcast-Gast Manfred Hohmann. Das möchte ich in meinem Wochenrückblick jetzt zu Beginn dieses Podcasts gar nicht so sehr in den Fokus stellen. Ich möchte eine Nuance in den Fokus stellen. Und zwar, wir wissen alle, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios, die alle müssen schließen, aber nicht die Friseurbranche. Ja, die Friseursalons dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Harald Esser, hat gesagt, das ist unser Erfolg. Mit unseren konsequenten Anstrengungen und der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Hygienestandards haben wir in unseren 80.000 Salons die Grundlage für eine wirtschaftliche Existenz und für den Fortbestand unzähliger Arbeitsplätze im Friseurhandwerk geschaffen. Soweit das Zitat von Präsident Harald Esser. Und ich muss sagen, da ist auch wirklich vieles dran. Ich war in dieser Woche in einem Verteiler, wo ich mitbekommen habe, wie sich der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks politisch eingesetzt hat für unsere Branche und dann ja auch am Ende mit Erfolg. Insofern würde ich sogar die Worte unseres Präsidenten gar nicht so sehr in Abrede stellen. Da wurde wirklich sehr viel getan und da wurde sehr viel positive, gute Lobbyarbeit für die Friseurbranche getätigt, gar keine Frage. Aber wenn man sich ja diesem Thema zuschreibt und das auch als Erfolg verbucht, dann muss ich natürlich als Branchenteilnehmer fragen, ja, lieber Zentralverband, das ist toll, dass ihr da so erfolgreich seid, aber wieso habt ihr das zum Beispiel nicht schon längst geschafft bei dem großen Thema Schwarzarbeit, was viele Branchenteilnehmer kaum schlafen lässt, weil unsere Branche immer noch völlig durchsumpft ist von Schwarzarbeit. Also wenn ihr solche Kraftanstrengungen stemmen könnt und euch politisch da durchsetzen könnt, dann wäre es doch toll für die Zukunft, wenn ihr das genauso bei Themen macht, die wirklich auch die Existenzen und die gesamte Branche bewegen. Also, lieber Zentralverband, Dankeschön für euren Einsatz in dieser schwierigen Zeit zum Thema Lockdown und Corona. Toll, Kompliment, wirklich gut gemacht. Aber dann bitte in anderen Bereichen euch genauso engagieren und unermüdlich weiterarbeiten, bis da Erfolge zu feiern sind. Denn wenn man sich auf der einen Seite feiern lässt für einen Erfolg, da muss man sich leider auch kritisieren lassen, wenn bei anderen Themen seit Jahren sich kaum etwas bewegt. Es ist eigentlich unglaublich, dass Manfred Hohmann in der 36. Folge heute zum ersten Mal in diesem Podcast zu Wort kommt. Denn er ist einer der Lautsprecher dieser Branche und das schon seit Jahrzehnten. Ich kenne Manfred schon, ich weiß gar nicht, mehr oder weniger, solange ich im Beruf bin. Wir kennen uns schon wirklich viele, viele Jahrzehnte, man kann das so sagen. Und ich denke, unsere Beziehung, die wir untereinander haben, ist sehr speziell. Es gab in meinem Berufsleben schon so viele schöne Momente mit Manfred Hohmann. Was haben wir herzlich gelacht? Unglaublich, unglaublich tolle Momente, die einen verbinden. Aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, wir haben uns schon des Öfteren angeschrien und uns gegenseitig zum Teufel gejagt und verflucht. Also die Beziehung zwischen Manfred und mir ist auf der einen Seite sehr wertschätzend, aber auch auf der anderen Seite sehr emotional. Das kann man, denke ich, so sagen. Wir kämpfen beide, glaube ich, für die gleiche Sache und sind in dem, was wir uns für unsere Branche erwünschen, ich glaube, da sind wir überhaupt nicht weit voneinander entfernt. Nur die Wege, die wir beschreiten, die sind dann zum Teil völlig unterschiedlich. Aber vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass viele Wege nach Rom führen. Und natürlich bin ich mit Manfred im regen Kontakt, auch in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten. Und ich war natürlich geschockt, als Deutschland gerade so in der Hochphase war, der ersten Welle von Corona, und ich auf einmal mitbekommen habe, da hat es mein Freund Manfred getroffen. Und Manfred hat es wirklich schwer getroffen. Er verbrachte 68 Tage auf der Intensivstation. 60 Tage davon wurde er voll beatmet. Und 23 Tage lag er im künstlichen Koma. Und das Krankenhaus, das konnte er nur im Rollstuhl verlassen. Und wer Manfred kennt, ein Baum von einem Mann, der weiß, was das bedeutet. Heute ist der Gesundheitszustand zum Glück wieder deutlich, deutlich besser. Herz und Lunge bereiten allerdings noch Probleme. Und er selber sagt, dass seine Leistungsstabilität momentan circa bei 40% liegt. Also Manfred Hohmann hat dieser Coronavirus wirklich voll erwischt. Und nicht nur ihn, sondern natürlich auch sein Umfeld und allen voran seine wunderbare Frau Uschi. Denn die musste ohne ihren Manfred dann durch den Lockdown und dann auch durch den Restart. Und da gab es so viele Probleme und Hürden zu bewältigen, die sie natürlich unglaublich gern mit ihrem Mann durchstanden hätte, aber der war nicht ansprechbar und sie durfte ihn noch nicht mal im Krankenhaus besuchen. Und das waren wirklich dramatische Wochen für die beiden, aber auch für alle Menschen, die es positiv und gut meinen mit Manfred und mit Uschi Hohmann. Und ja, zu denen gehöre ich natürlich auch und wir haben mitgefiebert und mitgezittert und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig froh, Manfred hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und natürlich ist er für mich geradezu der perfekte Gesprächspartner, wenn es darum geht, wie ordnen wir denn jetzt die neuen Maßnahmen ein, die dort in Berlin jetzt getroffen worden sind. Ja. Herzlich willkommen beim Nummer Deutlich Podcast. Manfred Hohmann.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Lars.
Manfred, wie geht es dir denn?
Das fragt mich fast jeder.
Nervt die Frage schon?
Nein. Aber ich
könnte es mir vorstellen. Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, dass das nervt.
Nee, also sie nervt mich auf keinen Fall. Also mir geht es gut. Mir geht es organisch gut. Meine Organe sind wieder einigermaßen hergestellt. Das, was mir noch fehlt, ist die Mobilität. Also mein linkes Bein ist leider immer noch taub und mein linker Fuß ist immer noch taub. Aber wir haben gerade die letzten Tage einige Messungen durchgeführt und es sieht so aus, dass jetzt in den nächsten 4 bis 5 Monaten es doch da bergauf geht. Leider Gottes ist es kein Lagerungsschaden, weil dann würde es ja automatisch zurückgehen, sondern es ist wirklich ein Überbleibsel von SARS-CoV-2, was sie jetzt auch noch nicht genau einschätzen können und die wissen noch nicht ganz genau, wie lang das dauert und wie sie das behandeln sollen. Also man ist da in einer relativen medizinischen Grauzone, wo man eben hoffen muss, dass sie da alles richtig machen.
Ja, das ist ja der Grund, warum es so eine schwierige Situation ist, weil es halt nicht das Mittel A, B oder die Therapie A, B, C gibt, wo man weiß, das hilft den meisten, sondern klar, man tastet sich so ran, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich bin froh, dass ich wieder so hergestellt bin. Ich bin froh, dass ich keine kognitiven Schäden habe, dass ich in der Birne klar bin. Und alles andere bin ich sehr, sehr zufrieden mit mir und muss auch zufrieden sein, weil das hätte anders ausgehen können.
Ja, absolut. Ich meine, das freut uns natürlich allen, dass du da so am Ende rausgekommen bist. Ich muss sagen, ich habe gerade so ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir beide nehmen das Ganze ja über Zoom auf und wenige Tage, bevor du ins Krankenhaus gekommen bist, haben wir auch so über Zoom mal kommuniziert in einer Gruppe.
Richtig, fünf Tage vorher.
Ja. Und als ich hörte, ja, habt ihr schon gehört, Manfred Hohmann ist im Krankenhaus. Und da habe ich dann habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Mit dem habe ich ja gerade noch im Zoom-Meeting gesprochen. Aber da merkt man, wie schnell das geht. Ne?
Es ging innerhalb von wenigen Stunden. Du nimmst also wahr, dass innerhalb von wenigen Stunden es bergab geht. Und du immer weniger
Geschmacksnerven, glaube ich auch, ne? Geschmack, Geruch und so weiter.
Ja, also das erste war Geschmacks- und Geruchsverlust zum gleichen Zeitpunkt. Hm. Und das war eine.
Merke ich das eigentlich sofort, wenn das jetzt theoretisch jetzt passieren würde bei mir, dass mein Geruch.
Also
wenn ich was essen würde, würde ich es dann ja merken.
Dann merkst du das. Oder ja. wenn du eben im Salon stehst, merkst du, wenn du ein Haarspray sprühst, du riechst nichts mehr.
Ah, ja, ja? Okay.
Ja, also diese Geschichten fallen dir schon sehr, sehr stark auf. Und ich war ein bisschen erkältet und ich hatte ja leider auch 14 Tage vorher schon Kontakt. Deswegen war ich ja nicht in Düsseldorf. Da hatte ich ja schon mal Kontakt mit dem Positiven. Aber ich hätte ja auch 3 Tage vorher am Knie operiert werden müssen. Und da bin ich getestet worden und da war alles negativ.
Ach, guck mal.
Ja, und, ja. Drei Tage später habe ich dann den Geschmacks- und Geruchsverlust und dann ging das rapide bergab, innerhalb von 3 Tagen. Bis hin, dass ich also eine Sauerstoffaufnahme unter 50% hatte. In der Notaufnahme haben die gedacht, die Geräte wären kaputt, weil die dann mal richtig gemessen haben oder so. Und das war wirklich knapp. Also es war wirklich eine knappe Situation. Und ich bin froh, dass die Chefin dieses Klinikums, die war selbst da, sofort reagiert hat und hat mich dann in dieses neue Covid-Zentrum, was 4 Tage vorher eröffnet wurde, in Fulda im Klinikum, sofort nach Fulda überstellt. Und das war wirklich
Glück gehabt. Ja, absolut Glück gehabt. Und Manfred, wie geht's denn deiner Frau? Die musste ja auch, ich habe das ja gerade eben so ein bisschen im Vorfeld erzählt, aber mein Gott, die Uschi, die musste ja so viel durchleiden, sowohl emotional als auch natürlich auch geschäftlich. Habt ihr jetzt eigentlich irgendeine Zeit gefunden, mal jetzt für euch? Könnt ihr irgendwie mal Energie auftanken?
Also die Zeit, die wir jetzt wieder zusammen sind, und ich war ja 4 Monate, ein bisschen mehr wie 4 Monate weg, jeder Tag ist zum Auftanken, ist zur emotionalen Tankstelle geworden. Jeder Tag. Ich bin ja wieder einige Stunden jeden Tag im Geschäft und das halte ich ja ganz gut durch. Aber wir haben richtig Spaß miteinander und wir wissen jetzt erstmal nach 36 Jahren Ehe, wie wichtig wir einander sind. Und ihr geht es gut. Sie hat natürlich erst am 9. Mai mich sehen dürfen, wo ich dann auf der Intensiv lag, war ja alles verboten im Vorjahr. Mhm. Und erst mit Sondergenehmigung des Klinikums und ich sag mal, Leute, die man auch kennt von früher, die ja das gemanagt haben, war das möglich. Aber es geht ja gut. Ich bin nur froh, dass sie nicht auf die Couch musste, gell? Weil viele, viele Familienangehörige von Patienten, und ich bin da mittlerweile gut vernetzt, haben da richtige psychische Probleme. Das ist bei Uschi nicht so, das ist eine starke Frau. Und die hat das sehr, sehr gut gemanagt. Und wir machen jetzt Dinge zusammen, die wir sonst nicht gemacht haben. Und das ist einfach eine schöne Sache. Also ich sage mal, einfach mal spazieren gehen, einfach mal 2 Stunden ja. im Wald, also so
den richtig. Den Alltag ein wenig anders leben, ne?
Und, ja, einfach ja. anders machen. Gell?
Ich glaube, das ist, kann ich mir jetzt, wo du es sagst, kann ich mir gut vorstellen, dass das mehr bringt als 14 Tage, keine Ahnung, irgendwo hinfahren, was ja sowieso nun gerade schwierig wäre. Aber ich glaube, generell in dem Alltag neue jetzt fehlt mir das Wort, aber einfach den Alltag anders zu gestalten als vorher.
Ja,
bewusster zu leben, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich sag mal, wir reden auch heute über Dinge, worüber wir früher nie geredet haben, komischerweise. Ja?
Mach mal ein Beispiel.
Wie geht's dem Nachbarn? Was hat er erzählt? Warum hat er die Hecke krumm geschnitten? Warum ist die Straße nicht gekehrt? Und alles solche Dinge haben uns... Früher haben wir dann nie drüber gesprochen, nie. Wir haben uns über andere Dinge unterhalten. Wir haben uns sehr viel über Geschäft unterhalten. Und früher war das so, dass wir, wenn wir uns gestritten haben, immer nur über andere Leute gestritten haben. Immer nur über andere Menschen, immer nur über Situationen des Geschäftes gestritten haben. Mhm. So, und heute ist das Thema Streit komplett weg, weil wir einfach wissen, das raubt zu viel Körner, das raubt zu viel Energie, das raubt zu viel auch emotionale Identität gegenüber dem anderen. Und deswegen lassen wir es einfach.
Ach, guck mal, das ist schön. Ja, vielen Dank, dass du uns da mal mitnimmst. Ich glaube, oder ich hoffe natürlich zumindest, dass wir oder dass keiner von uns das durchmachen muss, was du durchgemacht hast, um dennoch durch diese Erkenntnisse zu gewinnen. Aber dann lass uns doch mal schauen, was jetzt die Bundesregierung beschlossen hat, also die Bundesregierung mit den Bundesländern und was ab Montag in Kraft tritt. Ich hatte das Glück, das war wirklich ein Glück zwischen 2 Terminen, dass ich mir die Pressekonferenz von Frau Merkel, von Herrn Müller und von Herrn Söder angucken konnte. Konntest du dir das auch anschauen?
Also ich habe das gestern Abend live gesehen. Mhm. Es war Mittwochabend live gesehen. Habe mir am Donnerstag früh dann auch noch mal die Regierungserklärung der Angela Merkel im Fernsehen angeschaut und habe natürlich dann auch die Reaktion der anderen Fraktionsvorsitzenden gesehen.
Oh, dann bist du mir voraus. Das hatte ich
ja. Nicht. Ja, also das ist etwas, was natürlich jede Seite hat da garantiert irgendwo in einer gewissen Seite recht. Ob das jetzt die gelbe Seite des Herrn Lindner ist oder die blaue Seite des ist, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Typ, das ist ja gar nicht wichtig, weil das eigentlich der unwichtigste
ist. Die ist eh nicht blau, die Seite.
Ja, das stimmt. aber ich muss eins sagen, ich habe damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, wo auf einmal das Thema RKI-Homepage-Panne bekannt wurde und dass die Zahlen nicht richtig übermittelt wurden, da habe ich gesagt, oh, was kommt da raus? Und wirklich, es war so, es war dann über 15.000, der 15.000er Wert und da habe ich gesagt, so, jetzt muss irgendwas passieren. Wie die das nämlich jetzt gemacht haben, das bleibt dahingestellt. Nur das, was passieren musste, war klar. Das, was natürlich schrecklich ist für eine Branche wie zum Beispiel die Gastronomie oder diejenigen, die Gäste beherbergen, im Endeffekt gehören wir ja auch dazu zum Gästebeherbergen, aber ich kenne also einige Restaurants und ich bin ja auch ganz da unbedarft in den letzten Jahren, die unglaublich viel Geld ausgegeben haben für ein Hygienekonzept. Also ich kenne ein Restaurant im sehr gehobenen Stil, die haben unter jedem Tisch einen Luftreiniger.
Und unter jedem Tisch
Wahnsinn. Ein Luftreiniger. Der hat also 29.000 Euro in die Hand genommen und hat diese 29.000 Euro in das Hygienekonzept des Restaurants gesteckt. So, und der muss jetzt am Montag zumachen. So, ich habe heute Morgen ganz früh um 6:45 mit ihm telefoniert, weil ich hatte am Samstagnachmittag noch einen Termin mit ihm. Der hat gesagt, komm, Manfred, bleib daheim. Ich habe jetzt andere Sorgen. Es ist eben so. Aber das siehst du natürlich. Und ich sag mal, auch wir haben in unserem Geschäft jetzt so einen Luftreiniger stehen mit HEPA-14-Filter. Und ich kenne einige andere, die das auch gemacht haben. So, ich habe natürlich nicht so viel Geld ausgegeben. Ich habe nur knapp 3.000 Euro ausgegeben, aber es ist 3.000 Euro. Jetzt müsst ihr dir vorstellen, so, wir sind jetzt aufgelassen worden und irgendwann, wenn vielleicht in 14 Tagen gesagt wird, ja, das reicht nicht und die Zahlen steigen weiter, die Welle ist nicht gebrochen und dann wird vielleicht das Bauernopfer gebracht und unsere Branche wird es dann betreffen. Was ich natürlich nicht hoffe. Ich hoffe, ich bin da gedanklich komplett auf dem falschen Pferd. Ich hoffe es, aber nachdem eben das so konsequent gemacht wurde, musst du heute mit allem rechnen.
Und wir da stimme ich dir zu. Über die Friseurbranche möchte ich auch noch sprechen, aber vielleicht erst ein paar Minuten. Wollte gerne erstmal von dir deine Einschätzung hören, wie du als Bürger, als auch und auch als Betroffener die neuen Maßnahmen empfindest. Ja, du hast natürlich völlig recht. Ja, immer wenn es eine Vorgabe gibt, die pauschal ist, die Gastronomie, die Theater, die Hotellerie, wie auch immer, dann triffst du natürlich auch ganz viele, wo man sagt, das ist eigentlich nicht gerecht. Weil dein Beispiel gerade, sag mir mal, irgendein Raum, wo unter jedem Tisch so ein Luftreiniger ist. Also höchstwahrscheinlich ist man in dem Restaurant sicherer als zu Hause. Das ist natürlich super, aber mir ist es natürlich auf der anderen Seite aber auch genauso befremdlich, wenn ich jetzt immer diese Kritik höre, die arme Gastronomie, die können da gar nichts für, wo ich denke, also ich habe in Hamburg sowohl vorbildliche Restaurants gesehen, als aber auch Bars und Restaurants.
Die Katze,
wo auch ein Mitarbeiter von uns war, der auch in Quarantäne durfte, also auch Nikolai war betroffen. Nein, aber du kannst es ja nicht sagen pauschal, die machen alles richtig oder die haben immer alles falsch gemacht. Ich finde so einen Satz, den Frau Merkel am Mittwoch gesagt hat, das ist natürlich so ein Totschlagargument, aber er hat zumindest bei mir gewirkt, wenn sie sagt, 75% aller Infektionen können wir heute schon gar nicht mehr nachweisen, wo sie wirklich herkam. Und dann kannst du natürlich nicht mehr sagen, die Gastronomie hat keine Schuld. Und auch wir Friseure können nicht sagen, in 80.000 Friseursalons in Deutschland gab es noch nicht einen Infekt. Also wenn 75%...
Das stimmt ja nicht.
Also wenn 75%, sage ich mal, der Infektion, wenn das stimmen sollte, und ich zweifle das jetzt mal nicht an, gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar sind, wo sind die eigentlich entstanden, dann kann sich da keiner rausnehmen. Und ich glaube, so bitter das für die Gastronomie und für die Kultur ist und also wirklich, wirklich schlimm, so denke ich, geht es doch nicht nur darum, dass du nicht mehr ins Theater gehst oder nicht mehr ins Restaurant gehst. Es geht doch darum, dass sich Regierung überlegen muss, was können wir tun, um möglichst viele Bewegungen zu reduzieren. Du gehst zur Arbeit, du gehst auch noch was einkaufen, aber ansonsten bleib bitte zu Hause. Also ich glaube, darum geht es. Und dass du
ja, genau, das ist es. Also die haben ja nun mal jetzt auch in den letzten Wochen festgestellt, dass wirklich verschiedene Kontaktpunkte die Quellen sind der Vermehrung des Virus. Und wenn du heute Morgen mal in die Plattformen guckst, ob das Streck ist, ob das Stürmer ist aus Frankfurt, ob das Droste ist in Berlin, ob das andere oder Kekule aus Hamburg, aus Halle, ist es also so. Ja, sorry. Aber die sind sich alle einig darüber.
Die sind sich nicht einig.
Doch, also diese führenden Epidemiologen und die Virologen sind sich einig darüber, dass die Unterbrechung dieser Infektionskette der Punkt ist, um eventuell die Welle zu brechen.
Ja,
eventuell.
Da sind sie einig.
Da sind sich alle einig.
Aber dieser Virologe aus Frankfurt sagt doch zum Beispiel, Gastronomie zu schließen ist totaler Quatsch.
Der Streeck war das, ja. Der sagt, das wäre Quatsch, obwohl ihm die Zahlen widerlegen, dass gerade in der Gastronomie leider Gottes ein Herd ist. Natürlich sagt der eine, bei mir war noch nichts. Der andere sagt, ja, bei mir war auch noch nichts. Das ist ja immer so. Du hast höchstwahrscheinlich auch nicht an das Thema Corona geglaubt, bis du gehört hast, dass ich mit dem Leben kämpfe. Weißt du,
Ich war da schon sensibler, aber zugegeben, du hast das natürlich nochmal verschärft bei mir, ist klar.
Ja, du gehst einfach anders damit um, wenn du jemanden kennst, wo das passiert ist. Und ich finde, die Maßnahme, die die Regierung getroffen hat, richtig. Es tut mir für alle Branchen leid, weil ich selber auch von einer Branche gebeutelt bin. Ich sage mal, meine Rekonvaleszenz in der Fitnessstudio ist 4 Tage die Woche, muss ich jetzt 4 Wochen unterbrechen. Das ist einfach so. Ich habe heute Morgen mit dem Fitnessstudio telefoniert. Die schicken mir jetzt online einen Plan, was ich zu Hause im Keller mache.
Die schicken dir online noch so ein Gerät.
Die schicken mir einen Plan, was ich bei mir im Keller jetzt in den 4 Wochen machen kann, dass ich nicht ganz eben dann von der Rolle komme.
Also ich finde auch, dass das insgesamt richtig war, was die Regierung gesagt hat. Mir tut dann auch immer so die Opposition leid, weil die müssen auf der einen Seite natürlich auch immer aufzeigen, was ist daran falsch. Und es gibt, wir haben es ja eben gerade gesagt, höchstwahrscheinlich, es gibt nichts, was momentan richtig ist. Und du musst irgendwo ansetzen. Und das kannst du als Opposition kritisieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig für die Bevölkerung, wenn wir jetzt sagen, wir gehen da gemeinsam durch. Also eine ganz schwierige Situation. Ich habe vor ein paar Tagen im Spiegel etwas gelesen. Ich kriege das jetzt hier im Kopf nicht mehr so richtig zusammen, aber das hat mich wirklich beeindruckt. Das war ein Kommentar eines Redakteurs, der gesagt hat, wir müssen in dieser Pandemie auch, und jetzt fehlt mir dieses Wort, was er geschrieben hat, sinngemäß war es so, wir müssen es jetzt abkönnen, dass manches nicht logisch ist. Ja, warum muss ein Kino und ein Theater schließen, wenn U- und S-Bahn geöffnet bleiben und die Menschen sich da dicht drängen? Und so hat er ganz viele Beispiele gebracht, wo du sagst, ja, du könntest jedes Mal sagen, aber das ist doch noch schlimmer als dieses und da müssen wir müssen halt uns als Gesellschaft einigen oder einig sein, dass wir zumindest die Punkte, die wir jetzt gehen, möglichst solidarisch und gemeinsam gehen. Auch wenn es vielleicht nicht logisch ist, dass Kirchen aufbleiben dürfen, aber Theater schließen müssen. Ja, und was mit Schulen ist, da wissen wir auch. Das ist natürlich auch schwierig, aber da wurde natürlich das so abgewogen, dass man sagt, was wäre die Konsequenz, wenn wir die Schulen wieder schließen? Dann kriegen alle Nervenzusammenbruch da zu Hause. Du musst es dann abwägen. Aber natürlich ist es, und das ist der letzte Gedankengang von mir, natürlich wirst du immer Punkte finden, die berechtigt sind zu kritisieren. Ich frage mich dann nur, wenn ich mir das immer anhöre, was da kritisiert wird, auch mit guten Argumenten, wo ich auch nicht unbedingt was dagegen sagen kann, wo ich aber sage, aber was ist deine Alternative? Denn das Ziel muss sein, weniger Kontakte, weniger Bewegung und einfach versuchen, diese Welle auf diesem jetzt schon relativ hohen Niveau zu halten, sie nicht noch unendlich zu steigern und im besten Fall sogar zu reduzieren.
Sehe ich also ähnlich. Also jetzt ist für uns das Thema Solidarität gefragt und nicht immer alles in Frage zu stellen. Ja, und dieses Was-wäre-wenn-Syndrom einfach mal auszuschalten und zu sagen, so, ich putze mir jetzt den Mund ab und mach weiter. Basta. Und das ist einfach eine Geschichte, die wir auch unseren gewählten Volksvertretern zugestehen müssen. Die müssen jetzt diese Entscheidung treffen, so hart sie auch ist für viele. Und wir müssen einfach sagen, Herrgott nochmal, die lassen sich ja auch beraten. Und wenn du also siehst, dass der Voskuhle, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, jetzt wirklich im engsten Beraterstab der Bundesregierung ist, und dann wird es auch rechtlich alles so sein. Und keiner sollte suchen, irgendwie eine Klage zu konstruieren, dass das ganze Ding wieder gekippt wird. Ich bin da absolut bei dir und bin fest der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Wir müssen jetzt diesen November gut beherrschen und müssen uns auch selbst beherrschen. Ja, das ist eigentlich auch eine Geschichte der Selbstdisziplin. So wiege ich mit der Sache um.
Ja.
Das ist etwas, was wir vielleicht im Sommer ein bisschen vernachlässigt haben. Es war alles zu normal, es war alles zu smooth, es war alles zu geschmeidig, es war alles zu relaxed. Du bist ja wieder an die Alster gegangen und hast dich hingesetzt und hast dein Aperol Spritz getrunken oder sonst irgendwas und direkt der Tisch daneben war das. So, das war wieder alles so normal und man hat das Schlimme natürlich vom April und vom Mai und vom März wieder schnell vergessen und hat diesen Ischgl-Faktor eigentlich schon wieder verdrängt gehabt. So, und jetzt kommt natürlich der Faktor, der heißt, die kalte Jahreszeit, der Herbst ist da, wir müssen uns gedanklich wieder neu einstellen.
Ja, und wir müssen uns als Gesellschaft auf irgendetwas committen. Und wenn es jetzt nicht die Gastro gewesen wäre, sondern die Friseure, dann hätten die Friseure aufgeschrien. Und wenn es wieder was ganz anderes gewesen wäre, hätten die wieder aufgeschrien. Also du musst irgendwo ansetzen, wohl wissen, dass es nicht immer und in jedem Einzelfall fair ist. Aber du musst versuchen, dieses Ziel zu erreichen, weniger Bewegung zu haben. Was mich gewundert hat gestern bei dieser Pressekonferenz, Manfred, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber dass über einen Punkt mir persönlich zu wenig gesprochen worden ist. Und zwar, als wir am Anfang der Pandemie waren, vor dem ersten Lockdown, jetzt wollen wir nicht drüber philosophieren, war es wirklich ein Lockdown oder nicht, da gibt es ja unterschiedliche Begrifflichkeiten, aber wir nennen es jetzt Lockdown. Also vor unserem ersten Lockdown, da war es so, dass immer wieder darauf geachtet worden ist, in allen Argumentationen, halten Sie Abstand, 1,50 Meter oder 2 Meter, wurde ja auch gesagt. So. Und ich hatte das bei mir in Hamburg so, dass in diesen ersten Wochen, wenn ich mit meinen Hunden spazieren war, automatisch alle, die einem auf dem Bürgersteig entgegenkamen, irgendwie so ein bisschen weggegangen sind, so dass man immer möglichst, auch an der Alster, wie du sagst, so dass man immer möglichst einen Abstand hatte. Das ist im Sommer völlig weggefallen. Also die Leute gehen wieder ganz, ganz normal, begegnen sich auf den Straßen, in der Fußgängerzone, wo auch immer. Und das wurde jetzt bei der Pressekonferenz gar nicht erwähnt. Das hat mich gewundert, wo ich so denke, das wäre doch nochmal ganz wichtig gewesen, glaube ich, hinzuweisen, auch in deinem Alltag etwas zu ändern und wieder diese Sensibilität zu haben, Abstand zu halten?
Also ich bin sicher, das kommt. Leider ist es so ein Routine-Geschichte gewesen. Ja, in den letzten Wochen hat der Spahn immer von den Aha-Regeln gesprochen. Ja? Mhm. Abstand, Abstand, was war das zweite? Alltagsmaske, was war das Haar?
Genau.
Weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, es ist also, aber das geht, ja, uns, ja,
es hat
das
auch
geht
nicht, uns ja schon ganz genau. Ehrlich, jetzt ist es gut, dass du das sagst, weil das wird auch überall in Hamburg plakatiert, dieses Aha. Und trotzdem, diese Buchstaben werden nicht wirklich geil erklärt.
Also Alltagsmaske ist ja Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.
Ja, genau.
Ja, das also, Thema Alltagsmaske ist ein scheiß Wort. Ja,
ist doof.
Fertig aus. Also,
aber man muss Am wäre halt auch nicht gut gewesen.
Nee, das wäre auch nicht gut gewesen. Aber du, lieber ein Lappenverband als ein Zettel am großen Zeh. Gell? Also ja, das Thema, das muss uns immer klar sein. Aber das wird kommen. Also diese Sensibilität wird garantiert geschürt.
Du meinst echt? Ja. Du meinst, das wird wieder mehr?
Da ist jetzt auch eine Dramaturgie drin. Das wirst du sehen in den nächsten Tagen, um die Leute jetzt vielleicht jetzt am Wochenende wieder ein bisschen zu beruhigen, bevor es am Montag losgeht. Und dann wieder eine Sensibilisierung zu schaffen für die breite Bevölkerung, was jetzt wichtig ist.
Naja, und dann ist auch immer wichtig, die Zahlen richtig zu interpretieren. Ne? Denn wenn das jetzt erst am Montag losgeht, ob das jetzt eine erfolgreiche Maßnahme war, das wirst du ja erst in 7 bis 10 Tagen anfangen zu spüren. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass die Leute schränken sich ein. Ab Montag und am Freitag kriegen wir vielleicht die höchsten Zahlen ever. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, es hat ja alles nichts gebracht. Die Zahlen steigen ja immer, wo du denkst, na, du brauchst
das. Das wird auch so sein. Also alles das, was wir an Zahlen bekommen, sind ja immer nur Vergangenheitsbewertungen.
Ja, genau.
Nichts anderes. Ja. So, und das wird auch in der ersten Woche so sein, dass die Zahlen nach wie vor so weit oben sind. Also da dürfen wir uns keine Gedanken drüber machen. Das, was mich eigentlich stört, ist, dass die Gesundheitsämter am Wochenende ihre Zahlen nicht übermitteln. Sag Gott nochmal, es muss doch möglich sein, auf den Knopf zu drücken und muss sagen, die Zahlen, so, das macht ein Taschenrechner oder irgendwas, muss doch so sein, haben wir jedes Wochenende haben wir diesen Knick drin. Und Dienstags wirst du wieder, ach, guck mal, jetzt ist aber wieder hoch. Och, jetzt ist wieder hoch. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja. Also sowas. Weißt du, was ich nicht verstehe? Frau Merkel hat in der Presseerklärung, ist ja im ersten Moment empfand ich das sehr geschickt gesagt, wir müssen jetzt diesen November durchstehen, damit wir im Dezember Weihnachten wieder weitgehend normal feiern können. Also normal hat sie jetzt nicht benutzt. Ich glaube, wir wissen auch alle, dass wir nicht normal Weihnachten und Silvester feiern werden. Aber der Hintergedanke war ja, wenn wir jetzt diese Welle wieder brechen, dann können wir uns doch wieder vermehrt auch in Familien und Freunden treffen, um das Weihnachtsfest zu feiern und im Jahreswechsel zu feiern. Das fand ich im ersten Moment ganz logisch. Da habe ich gedacht, ach ja, stimmt. Im Dezember, ja, das wäre gut, wenn wir da eine andere Basis hätten als jetzt. Aber dann im zweiten Gedanken habe ich gedacht, hä, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Also das heißt, im November fahren wir runter, damit wir im Dezember uns alle wieder im Arm liegen und feiern. Und dann haben wir im Januar mal wieder, macht das Sinn?
Also das hat der Lindner auch sehr, sehr gut in der Antwort der Regierungserklärung auf die Merkel gesagt. Er hat gesagt, Es kann jetzt sein, dass wir irgendwann im Januar dann wieder die dritte Geschichte haben und vielleicht Anfang März die vierte Geschichte haben. Wo ist das Ziel und wo geht's hin? Das ist etwas, wo die sich garantiert drüber Gedanken machen. Natürlich will die Merkel uns auch beruhigen, zu sagen, Herrgott, nochmal, du kannst in Ruhe deine Dominosteine essen mit deinem Freund oder die Zimtsterne, die du gebacken hast, darfst du zu deinem Nachbarn bringen oder sonst irgendwas. Also das ist eine Geschichte, die garantiert zur Beruhigung der Bevölkerung beigetragen hat.
So sehe ich das jetzt auch. Das hatte ich ganz am Anfang nicht. Da dachte ich, oh, das klingt logisch. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, denke ich, oh Gott, das war jetzt wirklich nur so eine Beruhigungspille. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Dezember gesagt wird, ja, nee, reisen Sie quer durch Deutschland, besuchen Sie Ihre Familie, feiern Sie. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, das wird dann nicht so sein. Aber ich glaube, die Sensibilität werden wir bis dahin wieder alles so gelernt haben, dass wir da ein bisschen besser auf uns aufpassen, auf unsere Familien.
Ja, das stimmt. Du hast vorhin zwei Wörter genannt, die möchte ich jetzt nochmal aufnehmen. Du hast gesagt, da ist eine gewisse Dramaturgie dahinter, wie diese Maßnahmen jetzt aufgebaut werden, was ja gleichbedeutend ist mit, es könnte ja immer weitergehen. Ne? Und du hast unseren Gesundheitsminister Jens Spahn erwähnt, der ja sehr, sag mal, friseurbranchenfreundlich in den letzten Wochen sich geäußert hat und mehrmals in Interviews gesagt hat, Friseure sind nicht das Problem. Sehr hygienischer Beruf, sehr professionell. Also wenn der Einzelhandel sich so professionell verhalten würde wie die Friseurbranche, hätten wir viele Probleme weniger. Das war ja immer eine schöne Aussage. Und jetzt sind die Friseure ja auch ausgenommen von diesen Maßnahmen. Aber es schwang, und das meine ich noch nicht mal böse, mit einem bösen Hintergedanken, sondern ich fand es auch ganz logisch, bei der Pressekonferenz am Mittwochabend wurde auch gesagt, und in 14 Tagen gucken wir mal, wo wir stehen.
Ja,
was du natürlich auch sagen musst, ist auch richtig. Du musst natürlich nach 14 Tagen gucken, so wo stehen wir jetzt. Aber für mich als zuschauender Friseurunternehmer, nur ganz ich persönlich, habe das so interpretiert wie, naja, und in 14 Tagen sagen wir, oh, hat noch nicht gereicht, Friseure dürfen
ganz genau, schließen. Ganz genau.
Wie siehst du das?
Also das sehe ich also ähnlich. Das ist auch ein bisschen dem Friseur von dem Jens Spahn zu verdanken, dass er so eine gute Meinung über Friseure hat.
Stimmt. Ist das ein Intergouverneur-Mitglied?
Nein, leider nicht.
Soweit ich weiß. Gedanken machen.
Ja, da müssen wir mal jemanden nach Münster schicken, der mal guckt, ob er das Intergouverneur-Mitglied hat. Ja. aber das ist eine gute Einstellung, die er hat und das, was uns jetzt im ersten Schritt auf jeden Fall hilft. Das, was wir jetzt machen sollten, wir als Friseure, wir sollten jetzt nicht sagen, ich sag nichts mehr oder es nutzt ja sowieso nichts zu sagen. Wenn wir jemanden sehen, der wirklich da Mist baut und man liest das ja leider Gottes auch auf den Friseurplattformen im Netz, der Barbershop, der hat ohne, die sitzen alle trinken Flaschenbier und Küsschen rechts, Küsschen links beim Verabschieden, keine Masken und so, dann sollten wir, das habe ich jetzt letzte Woche gerade gemacht, ich bin in drei Friseurgeschäfte gegangen, wo ich das von außen gesehen habe und habe gesagt, Leute, so funktioniert es. Bitte haltet euch dran, ihr tut uns
das hat Simone auch mal gemacht, die ist auch in so einem Barbershop, wo keine Maske war und die Antwort, die sie bekommen hat, was willst du? Das sind alles Brüder.
Ja, bei mir das alles selber auch. Das ist mein Onkel. Was willst du?
Ja,
das
ist also. Willst du jetzt denunzieren? Ich finde, das ist natürlich
ein fieses
Wort. Ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja recht. Wir dürfen nicht die Klappe halten, weil die zerstören gerade unseren Symbol.
Geht einfach da reingehen und sagen, Leute, hör mal, tut doch der Branche nichts gut. Wenn ihr euch so verhaltet, dann tut ja doch den ganzen Friseuren in Hamburg nichts Gutes oder den ganzen Friseuren im Landkreis Fulda nichts Gutes. Sondern wir sollten ganz normal mit den Leuten reden und ich bin da sicher, das ist eben etwas, wo das Thema Kreishandwerkerschaft und Handwerkskammer hinkommt, weil die nämlich dafür verantwortlich sind, wie in der Branche die Hygieneregeln umgesetzt werden. Das ist eine Situation, da müssen wir uns gegenseitig helfen und dürfen das nicht irgendwelchen Leuten überlassen, die vielleicht sogar die ein oder andere Sanktion aussprechen dürfen. Das ist Blödsinn.
Aber du denkst auch, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass die Friseure noch geöffnet haben dürfen, aber auch schließen könnten.
Ich hoffe, ich habe Unrecht.
Naja, gut, das hoffe ich auch.
Ja, aber Vielleicht werden wir in der zweiten Hälfte im November das Bauernopfer sein und ich kann nur jedem raten, jetzt Vollgas zu geben, volle Lotte Vollgas zu geben und alles das zu machen, was jetzt gilt, auch in den Kurven Vollgas zu geben. Wenn einmal, was weiß ich, das Auto irgendwann in der Kurve rausfliegt, aber volle Pulle Vollgas zu geben, Gummi
aber
zu geben.
Aber immer unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen, ja,
hoffe das ich. Das sowieso. Also du, ich habe auch das gestern in dem ersten Augenblick falsch gelesen, wo ich gesagt habe, verdammt noch mal, 25 Quadratmeter, eine Person, dann hätte ich ja nur bei meinen 150 Quadratmetern, hätte ich ja nur 6 Kunden bedienen dürfen. Gell? Ja. Und dann auf einmal habe ich richtig gelesen, das ist also für ein Einzelhandel gewesen. Naja, aber gut. Du, wir haben auch 5 Stühle rausgenommen und die 5 Stühle stehen jetzt unten im Keller. Und das ist eben so. Gell?
Wir arbeiten ab nächster Woche wieder in 2 unterschiedlichen Teams. Das heißt, ja, noch weniger Mitarbeiter auf der Fläche, noch weniger Kunden dann bedienen können. Aber ich glaube, es ist der Zeit auch angemessen. Und das hat auch noch einen anderen Grund, denn es gibt ja immer mehr Kollegen, die wir kennen, die einen positiven Covid-19-Fall auch unter den Mitarbeitern haben und wie dann Gesundheitsämter reagieren. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, sicher für eine der nächsten Podcast-Folgen. Aber da ist es für mich halt auch persönlich wichtig, an so teuren und großen Standorten, an denen ich bin, dass nicht mein ganzer Salonteam komplett in Quarantäne muss, sondern dann eventuell nur ein Teil. Das ist auch so eine Erklärung. Aber ich möchte noch auf einen ganz anderen Gedanken zum Schluss mit dir besprechen. Ich glaube auch, dass Friseure noch lange nicht, also die sollten nicht zu früh feiern, so von wegen, wir haben geöffnet. Denn ich glaube, so wie du Menschen erklären kannst, guck mal, bei der Gastronomie, da treffen sich doch viele Menschen und die schließen wir jetzt, damit wir weniger Bewegung haben. Genauso kannst du den Mitbürgern auch sagen, also gesichtsnahe Dienstleistung, wo man sich so eng kommt, das ist jetzt auch zu gefährlich. Ob das stimmt, na, das sehen wir aus unserer professionellen Brille anders, genau wie die Gastronomen das auch anders sehen. Aber ich glaube, der Allgemeinbevölkerung kannst du das ganz gut erklären. Für die klingt das logisch und deswegen, glaube ich, sind Friseure momentan unter Bewährung. Aber um mich herum wird jetzt so ein bisschen gerade gefeiert seit 2 Tagen, so von wegen, wir sind nicht betroffen, wir können weitermachen. Und dann denke ich so, da ist eine Variable, die aber bei diesem Feiern, das wir nicht geschlossen haben, da ist eine Variable, die wird da nicht berücksichtigt. Und zwar, wenn Regierung und Bürgermeister und Landesräte und alle möglichen Leute immer wieder jetzt in der Presse sagen, auf allen sozialen Medien sagen, bleibt zu Hause, stay home, stay healthy, lasst uns diese Welle runterdrücken. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit unseren Mitarbeitern? Was macht das mit unseren Kunden? Glauben wir wirklich, dass unsere Salons jetzt im November von morgens bis abends an jedem Tag super gefüllt sind, weil es ja keine Gastronomie mehr gibt? Oder gibt es auch Kunden, die ängstlicher sind, die sagen, oh, ich glaube, ich mache das nicht. Also ich freue mich, dass wir geöffnet haben dürfen. Ich hätte es ganz schlecht gefunden, wenn wir auch hätten schließen müssen. Aber meine Freude ist Verhalten, weil ich auch Respekt habe vor den nächsten Wochen, wie verhalten sich unsere Mitarbeiter und wie verhalten sich unsere Kunden.
Also es geht mir ähnlich wie dir. Letzte Woche Dienstag habe ich gedacht, was ist denn nun los? Da haben an einem Tag 11 Kunden abgesagt. Da habe ich gedacht, hör mal, was passiert denn jetzt? Und das hat sich jetzt stabilisiert und jetzt ist das Terminbuch gut gefüllt. Und die Absagen sind sehr verhältnismäßig. Aber ich bin da bei dir, zu sagen, Junge, ich weiß nicht, was da rauskommt. Die Leute werden schon mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Respekt gegenüber der Situation auch ihre Termine beim Friseur machen.
Genau. Und jetzt ganz persönlich, jetzt nur bei mir, das Problem haben nicht alle Hörerinnen und Hörer zum Glück. Aber ich habe 3 Standorte und ich habe 3 exklusive Standorte. Ich habe 3 wahnsinnig teure Standorte, die eine sehr hohe Miete jeden Monat kosten. Dazu noch 50 Mitarbeiter, 10 Auszubildende, die auch nicht in Kurzarbeit gehen können. Also ich habe einen riesigen Kostenblock jeden Monat. Und wenn der Staat nachher sagt, ja, Herr Nikolaisen, Sie durften ja geöffnet haben, freuen Sie sich, aber ich habe gar keine Einnahmen mehr, weil die Angst immer größer wird, dann ist das für mich eine fast Worst-Case-Situation, dann wäre es im Zweifel fast besser. Man würde sagen, du musst behördlich schließen und du kriegst hoffentlich
75% deines Umsatzes im letzten Jahr.
Ja. Also nochmal, für die Branche verstehe ich es, dass man sich freut. Auch ich gucke jetzt jeden Tag in die Anmeldebücher und sie sind bei uns akzeptabel gut gefüllt. Noch ist alles in Ordnung, aber ich habe schon eine Restangst, dass ich sage, oh Gott, was passiert jetzt in den nächsten 14 Tagen mit den Menschen? Und wenn das passiert, dass viele absagen, weil sie Angst haben, dann habe ich mal ein richtiges Problem. Wobei, also und mein letzter Satz, da würde ich gerne deine Gedanken zu hören, aber weil gerade ganz kurz vor der Aufnahme ich eine WhatsApp bekommen habe von unserem Kollegen Ralf Steinhoff, der natürlich richtigerweise zu mir gesagt hat oder geschrieben hat, Lars, du bist doch Fußballfan, genauso wie ich. Du musst von Spiel zu Spiel denken. Also zu jetzt Angst zu haben, weil in 14 Tagen eventuell das schlechter sein könnte, ist ja auch kein guter Ratgeber. Und da hat er natürlich auch recht.
Ja, sehe ich also ähnlich. Aber das wird uns beschäftigen. Was passiert mit den Menschen? Was passiert mit den Gästen? Was passiert mit den Kunden? Ja. Wie verhalten die sich, gell? Und ich sag mal, so ganz schlecht kann das ja für die Gastronomie gar nicht sein. Wenn die 75% ihres Umsatzes vom November 2019 als sofort und schnelle Hilfe bekommen, okay, ich sag mal, die Gastrobranche ist leider manchmal auch in einem anderen Brennglas unter einem anderen Brennglas. Du kannst natürlich das nur zu 75% dann geben, was du aufgeschrieben hast.
Das finde ich aber ganz ehrlich, Manfred, daran habe ich sofort gedacht, aber das finde ich ja eigentlich auch ganz gut.
Ja, klar ist das
gut. Der ehrlich war, gewinnt jetzt.
Fertig.
Und der, der nicht ehrlich war, verliert und das auch richtig so.
Und derjenige, der im letzten Jahr 3 Wochen Betriebsurlaub hatte, hat auch die Nase hinten.
Ja, oder wenn du erst im Januar aufgemacht hast, dein Geschäft oder wie auch immer. Ja. Also es ist natürlich wahnsinnig kompliziert und auch, wir haben ja leider auch lernen müssen, und das meine ich noch nicht mal so richtig kritisch, weil es ist unser allererster Pandemie, auch für unsere Behörden, auch für unsere Regierung. Aber die Gelder flossen ja noch nicht immer so schnell, wie man es gehofft hat. So ist dann auch hier die Frage, hier geht es echt um Existenzen und hier geht es um Tage, wo das Geld kommt. Und kriegen die das wirklich? Das ist dann ja die nächste Frage. Aber gut, ich will
aber,
jetzt mal...
Aber
will
Lars,
jetzt
mal, aber Lars, ja? weißt du, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben?
Oh.
Hat sich denn das Thema Mehrwertsteuersenkung gelohnt?
Nein. Nein. Ja. Und das höre ich auch jetzt immer öfter auf sozialen Medien, dass man sagt, da wurden so und so viele Milliarden verbrannt. Weißt du was, Manfred? Der HSV, der hatte in den letzten 20 Jahren, glaube ich, 130 Trainer. Und einer von denen war Armin Fee. Und das war somit der schlechteste Trainer, den wir hatten. Aber der hat einen Satz gesagt, der, glaube ich, bis an mein hoffentlich hohes Lebensalterende mir im Kopf bleibt. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt gegen Hertha BSC und haben dieses Spiel mit 5-1 verloren, also 1-5. Und die taktische Ausrichtung von uns war beschissen. Und dann sagte der Typ von Sky nach dem Spiel zu Armin Fee, also Herr Fee, meinen Sie wirklich, das war eine gute Idee, mit 3 Verteidigern zu spielen, wenn die da diese ganzen geilen Stürmer haben? Und weißt du, was Armin Fee da gesagt hat? Hat Armin Fee gesagt, wissen Sie, ich muss um 14.30 Uhr die Mannschaftsaufstellung bekannt geben. Da fand ich das eine gute Idee. Jetzt um 17.30 Uhr weiß ich auch, die Idee war mal total bekloppt. Ja, also hinterher ist man immer schlauer. Und ich finde, es ist so auch bodenlos frech, wenn man jetzt die Bundesregierung dafür kritisiert, dass sie Milliarden in Schornstein geblasen hat, weil die Mehrwertsteuerreduzierung nichts gebracht hat. Ja, ich habe mir schon vorher gedacht, das wird wohl nichts bringen. Und du jetzt vielleicht auch und viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Aber ich gestehe der Bundesregierung zu, dass sie sich beraten lässt und dass auch Berater mal aufs falsche Pferd setzen können. Und dass man sagt, ja, jetzt wissen wir halt auch, es war falsch. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass die im Januar wieder auf 19% ansteigt.
Ja, ich glaube also nicht, dass sie das beibehalten werden, sondern die werden gesehen, bupp, das hat nichts gebracht.
Nee, es hat nichts gebracht.
Ja, also mit einigen Leuten habe ich ja gesprochen, es ist weiter unglaublich viel Verwaltungsaufwand, aber das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, gell?
Ja, das glaube ich, da gab es auch viele Berichte. Ne? Aber einmal, vielleicht würde die Regierung oder die Regierenden dennoch im April nochmal so reagieren, wenn sie halt nicht wissen, wie es gelaufen ist. Also, wie hast du dich denn verhalten mit der Mehrwertsteuer, wenn ich das mal fragen darf? bei euch im Salon?
Ich habe meine Preise so gelassen, wie sie waren.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Da kann dann die Regierung ja auch nichts.
Also ich fange da nicht an und da mit so krummen Preisen, was weiß ich, 63,24 Euro oder sonst irgendwas. Nee. Ich werde ganz normal meine Preiserhöhung jetzt wieder fahren im Februar, wie jedes Jahr. Ich mache das immer im Februar. Ich mache es immer alle 11 Monate, sage ich mal so rum, dass ich immer einen Monat Luft habe, werde meine normale Preiserhöhung fahren und fertig. Ja. Und das mache ich anteilmäßig, sonst habe ich meine Preise gelassen. Für mich war das kurzfristig mal 3% Zuschuss. Das ist eine anständige Geschichte, das haben wir uns auch verdient, passt da. Und da lasse ich ja nicht mit mir diskutieren, dass wir da irgendwie kreuz und quer, aber ich habe das einfach nicht getan. Ich weiß ja nicht, ob das gut war bei denjenigen, die das advertising-mäßig, also werbungsmäßig genutzt haben. Möchte ich gerne mal mit einigen Leuten drüber reden, die das gemacht haben, ob das dann wirklich so rauskam, wie sie es erhofft haben.
Gell? Das wäre mal ein gutes Thema für eine neue Nummer deutlich Podcast-Folge, tatsächlich. Dass man mal zwei Kollegen an den Tisch bringt oder hier in den Chat bringt, zu sagen, die einen haben es weitergegeben, die anderen nicht, wir sind die Erfahrung. Manfred, ja. Es war mir ein ganz großes Vergnügen und ein Fest, dass ich dich hier im Podcast zu Gast haben durfte, so voller Energie und Frische. Ja, danke für deine Zeit.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und bleib wachsam und ich sage das jetzt mal so, normalerweise immer umgekehrt, bleib negativ.
Und du bleib bitte gesund.
Ja.
Grüß deine Frau bitte herzlich.
Ja, weil du auch deine Familie.
Danke,
ja?
Tschüss.
Ja, ciao.
Und dann ist da die Sache noch mit dem neuen Album von Bruce Springsteen, Letter to You. Denn der hat sich nach 35 Jahren erstmalig wieder mit seiner E Street Band zusammengetan und sie haben ein Album aufgenommen. Und Freunde, das ist ein so starkes Rockalbum. Unglaublich. Was für eine Kraft, was für eine Power vom 71-jährigen Bruce Springsteen mit seiner Band. Also, wenn das erste Stück schon losgeht, du hörst die ersten Sekunden, dann weißt du, du hast einfach eine tolle Stunde vor dir. Und dieses Album bricht auch nie ab. Jedes einzelne Stück setzt ein Highlight. Für mich hat sich Bruce Springsteen und die E Street Band damit wirklich ein Denkmal gesetzt. Und es gibt auf Apple TV Plus auch eine Dokumentation, wie dieses Album entstanden ist, wie es aufgenommen worden ist. Und dieser Film hat mich in dieser Woche wirklich weggeblasen. Das war unglaublich stark. Also ein Album, das ich wirklich jedem ans Herz lege. Letter to You, das neue Album von Bruce Springsteen und der E Street Band. Übrigens, auf diesem Album singt er über das Leben und über den Tod und über ganz viele Dinge, die uns wichtig sind. Aber er wird in keinem seiner Lieder eigentlich politisch. Und das ist natürlich auch, finde ich, sehr wohltuend in einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Denn die Politik in Amerika, die beschäftigt uns natürlich intensiv. In der kommenden Woche findet die US-Präsidentenwahl statt. Haben wir die Chance auf einen neuen Präsidenten Joe Biden oder muss die Welt mit diesem, ja, Brandstifter und Psychopathen Donald Trump weiterleben? Wir werden es sehen, wir werden es beobachten und dieses Thema wird auch das Schwerpunktthema in der kommenden Nummer deutlich Folge, denn ich habe mich verabredet mit ein paar Friseurkollegen, die genau wie ich ein sehr spezielles Verhältnis haben zu diesem wundervollen Land Amerika und wir wollen in der nächsten Folge unsere Einschätzung abgeben. Wie empfinden wir gerade die aktuelle Situation in Amerika? Was halten wir von dem Ausgang der Wahl? Das alles in der nächsten Nummer deutlich Folge. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mich weiter gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Den Nummer deutlich Podcast findet man auf Apple Podcast, auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Apps. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Hamburg.